Es ist Zeit für eine neue Folge von Gesund gefragt und alle, die uns schon länger und regelmäßig hören, die wissen ja, dass wir hier im Podcast sehr, sehr gerne Trends aufgreifen und die natürlich auch entsprechend bewerten, beziehungsweise Alex bewertet die entsprechend. Und heute, ja, da sind wir auf ein Thema gekommen. Ich muss das mal kurz erzählen. Alex, du hast mir eine WhatsApp geschickt und meint, ich habe ein total tolles Thema, der neueste Crazy Shit, Inflammaging, also irgendein Kunstwort. Und das ist momentan so ein Hype, glaube ich, der gerade erst in den Kinderschuhen steckt.
Ja, Thorsten, es gibt ja immer mal wieder Themen, die so hochploppen. Und auch wenn das Thema eigentlich schon 20 Jahre alt ist, gibt es ja immer wieder so gewisse Zyklen, wenn etwas hochkommt, genauso wie die Mode auch. Und Inflammaging bedeutet ja quasi, okay, was hat eigentlich Altern mit Entzündungen zu tun? Und darum wollen wir uns jetzt gleich mal ja ganz genau besprechen, was es da im Detail alles zu wissen gibt, was dieses super spannende Thema angeht.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Inflammaging, unser Thema heute im Podcast, ein Kunstwort, das sich aus ja Inflammation, also Entzündungen zusammensetzt und Aging, dem Altern. Also gemeint sind natürlich stille chronische Entzündungen im Körper, die unser Alter beschleunigen können. Und das ist das Fiese oft, ohne dass wir überhaupt was davon mitbekommen. Wir haben die heutige Folge mal so ein bisschen unterteilt in verschiedene, ja, ich nenne es mal Themenblöcke, Alex, und da wollen wir uns jetzt zunächst mal so ein bisschen dem Begriff und den Grundlagen widmen, also Inflammaging. Wie hat sich dieser Ausdruck denn zusammengesetzt oder, also wie, das habe ich gerade schon erklärt, aber wer ist denn auf die Idee gekommen und was steckt inhaltlich dahinter?
Der Begriff ist ja, wie gesagt, schon so etwas mehr als 20 Jahre alt und es gibt einen Italiener, Claudio Franceschi, das ist eigentlich so der Pionier eigentlich der Altersforschung. Das ist ein italienischer Immunologe, aber auch Gerontologe, also der sich sehr stark mit den Alterungsprozessen beschäftigt. Und der hat Anfang der 2000er Jahre ein ganz großes Werk geprägt, was eigentlich auch mittlerweile so ein Standardwerk ist, was mit dem Altern zu tun hat. Und seine These ist halt die, dass Altern nicht einfach nur ein Verschleiß ist, sondern eigentlich auch begleitet ist von so einer dauerhaften, leichten Aktivierung des Immunsystems. Und das ist halt diese Art von Silent Inflammation. Und das fördert natürlich langfristig Krankheiten wie zum Beispiel Arteriosklerose, Alzheimer, Diabetes. Und das Entscheidende ist halt dabei, das sind so kleine, stille Entzündungen, die halt dafür sorgen, dass Organleistungen schlechter werden, aber das halt schleichend, also häufig nicht so stark, dass man von einer akuten Entzündung spricht, aber halt schon sagt, okay, es gibt so minimale Anzeichen, die ich aber vielleicht nicht so klassisch wahrnehme. Und das ist eigentlich das, was super wichtig ist zu wissen.
Extrem wichtig, jetzt heute in dieser Folge ganz genau zuzuhören, denn vielleicht habt ihr auch so erste Anzeichen oder eine Vermutung, da könnte vielleicht irgendwo eine stille Entzündung sein. Und das Fiese ist ja, diese stillen Entzündungen, die beschleunigen das Altern und das hat jetzt nicht unbedingt was mit den Falten unter den Augen oder auf der Stirn zu tun, sondern dieses Altern ist natürlich in erster Linie auch auf die Organe bezogen, ne?
Ja, und das ist ein ganz wichtiger, entscheidender Aspekt. Denn ich glaube, so klassische Aspekte, die kennt man ja. Also Thorsten, jetzt mal so ein bisschen vorausgedacht, wenn du jetzt mal überlegst, wenn du jetzt den jungen Mann vorstellst und den etwas älteren Mann, wo würdest du sagen, der Körperbau, wie verändert der sich denn von dem 20-jährigen Mann hin zum 70-jährigen Mann als Beispiel?
Da muss ich nur mal an ein Klassentreffen denken, wo ich war. Und da waren dann die Heroes aus der damals 8. oder 9. Klasse, die super durchtrainiert waren. Die hatten jetzt einen richtig fetten Bierbauch. Also sie sind eher in die Breite gegangen, muss ich sagen. Also es ist schon so, ja, natürlich das Drahtige ist weg. Das, ja, die Haut hängt ein bisschen, viele sind voluminöser geworden, natürlich gerade so im Bereich Bauch, Beine und so. Das fällt mir jetzt als erstes auf und die Haare werden weniger.
Genau, das ist zum Glück in Anführungsstrichen nicht so entscheidend für die Entstehung von schlimmen Krankheiten, dass die Haare ein bisschen lichter werden. Aber das, was halt entscheidend ist, war der erste Aspekt, den du schon genannt hast, nämlich, dass sie in die Breite geht und das halt hauptsächlich am Bauch. Das betrifft Männer und Frauen, aber für Männer ist es manchmal ja sogar noch ein bisschen stärker, dass dieses viszerale Fett, was wir ja schon häufiger mal erwähnt haben, dieses Bauchfett, was um die Organe drumherum liegt, ansteigt. Und dieses viszerale Fett zum Beispiel fördert ganz viele von diesen Botenstoffen, die für Entzündungen verantwortlich sind. Und diese dauerhaft kleine Entzündung beeinträchtigt halt zum Beispiel die Proteinsynthese, fördert Insulinresistenz, also wie mein Körper auf Insulin reagiert, erhöht dieses Arteriosklerose-Risiko, verringert die Knochendichte. Also das ist zum Beispiel so ein klassischer Aspekt, dieses Bauchfett, was sich ansammelt. Und da kann ich natürlich was gegen tun. Und ein zweiter Aspekt, der ganz wichtig ist, davon hast du wahrscheinlich noch nichts gehört, ist zelluläre Seneszenz. Das klingt jetzt erstmal total wissenschaftlich.
Ich muss passen.
Ich wollte jetzt sagen, das ist auch so ein ganz komplizierter Begriff. Aber kannst du dir ganz einfach vorstellen, deine Zellen werden langsam senil. Das heißt, deine Zellen werden sozusagen alt. Das ist ja erstmal auch gar nicht schlimm. Aber was wichtig ist, was passiert denn, wenn Zellen alt werden? Und diese zelluläre Seneszenz gibt es generell auf Zellen bezogen, aber auch aufs Immunsystem bezogen, bedeutet quasi, dass die Zellen in dem Zustand, in dem sie sich dann befinden, in dem sie aufhören, sich zu teilen, aber auch noch nicht tot sind, also noch nicht abgestorben sind. Das ist quasi so, ich sag mal, böse Scheintod. Und das ist halt ein Schutzmechanismus des Körpers, der eigentlich dafür da ist, um so geschädigte oder alte Zellen davon abzuhalten, sich weiter zu teilen. Das heißt, eine alte Zelle sagt halt, ich stelle quasi so ein bisschen meinen Stoffwechselvorgang ein. Das ist eigentlich auch gut, weil es dadurch sich auch zum Beispiel nicht negativ großartig vermehrt, was jetzt Krebs oder Ähnliches fordern könnte. Aber das ist ganz wichtig, das Immunsystem wird dadurch extrem irritiert. Bedeutet, dieser Prozess, der eigentlich eine gute Idee ist, wenn der sagt, okay, ich schone mich jetzt so ein bisschen, ich werde jetzt eine alte Zelle, sorgt eigentlich dafür, dem Immunsystem Bescheid zu sagen, hey, mach mich doch mal irgendwie wieder heile. Und für dieses bitte regeneriere mich, bitte mach mich wieder heile, als Information, sorgt der Körper immer für ganz viele kleine Entzündungen, weil er dafür sorgen will, diese alten Zellen zu regenerieren. Das schafft er nicht und dann hast du quasi eine chronische Entzündung im Gewebe. Und das ist halt das riesengroße Problem, wenn Zellen zu alt sind und noch nicht tot sind, böse gesagt, schütten die ganz viel davon aus. Und das macht es halt für den Körper sehr, sehr schwer, dauerhaft das im Alter zu vermeiden.
Aber es macht es uns natürlich auch sehr, sehr schwer, um überhaupt mal zu verstehen, was ist da eigentlich? Habe ich vielleicht irgendwo in meinem Körper so eine stille Entzündung, die mir ja vielleicht auf Dauer oder auf lange Zeit Probleme machen könnte? Denn es ist ja auch mal der Fall, dass man sich vielleicht wirklich super gut, gesund und fit fühlt, aber trotzdem ist da irgendwas im Verborgenen. Gibt es denn irgendwelche Hinweise darauf oder irgendwelche Zeichen des Körpers, Alex, auf die man besonders achten sollte, um vielleicht ja so ein bisschen hellhörig zu werden?
Also es gibt natürlich leider erstmal die klassischen Symptome, die man so kennt. Klingt jetzt böse, aber das sind ja eigentlich so Dinge, deshalb sage ich auch Klassiker, weil sie einfach oft oder häufiger vorkommen können, auch in einem anderen Zusammenhang. Also zum Beispiel eine anhaltende, nicht unbedingt erklärbare Müdigkeit, so ein leichter Funktionsverlust, was Ausdauer oder Kraft angeht, eine schlechte Wundheilung, wiederkehrende Infekte, also dass man jede Form von Schnupfen, Husten, Heiserkeit mitnimmt, Verstärkung oft von chronischen Beschwerden, also Gelenkschmerzen. Das sind ja einfach so klassische Dinge, aber die man ja auch einfach oft generell mit dem Alter verbindet. Klingt jetzt erstmal böse, aber die kommen ja nun mal einfach oft vor. Und Thorsten, hast du dich mal beim Arzt auf so klassische Entzündungsgeschichten mal testen lassen? Hast du es mal zufällig gemacht? Also bist du regelmäßig beim Arzt, machst du ein Blutbild oder so?
Ja, das auf jeden Fall. Ist mir auch immer ganz wichtig, weil ich habe eine Unterfunktion der Schilddrüse. Da muss ich dann sowieso regelmäßig auch zum Arzt und lasse das checken, ob das ist ja jetzt nichts Dolles, wenn man ein entsprechendes Medikament nimmt, aber man muss eben die Werte checken lassen, ob die im grünen Bereich sind. Da war es bei mir zum Beispiel so, bevor das festgestellt wurde, hatte ich so eine dauerhafte Müdigkeit, die ich mir nicht erklären konnte, bis mein Arzt dann gesagt hat, wir checken mal die Schilddrüse. Und jetzt ist es halt auch immer so, dass wir natürlich auf die Entzündungswerte im Blut gucken. Und wenn er dann sagt, nö, alles okay, keine Entzündung, ist man natürlich beruhigt. Aber dadurch bin ich natürlich auch so ein bisschen sensibilisiert worden und kann das auch wirklich nur empfehlen, so hin und wieder wirklich mal so ein großes Blutbild machen zu lassen.
Ja, was dabei nämlich ganz wichtig ist zu wissen, es gibt sehr viele klassische Werte. Die kriegt man auch klassisch beim Hausarzt, wenn man da vielleicht ab und zu mal ein Check-up macht. Hoffentlich macht ihr das regelmäßig. Gibt es zum Beispiel solche Punkte wie so ein CRP, das ist so ein C-reaktives Protein, brauche jetzt keinem was sagen, aber das ist so ein Entzündungsmarker. Das heißt, das Eiweiß im Blut, das die Leber produziert, wenn im Körper eine Entzündung aktiv ist. Das ist so ein Wert, der sollte zum Beispiel unter 0,5 liegen. HSCRP, also für chronisch niedrige Entzündungen. Dann die Blutsenkung. Das sind so drei Klassikerbegriffe, die vielleicht einige von euch auch schon mal gehört haben. Es gibt aber auch super komplexe Begriffe, wie so Interleukine 1, 6, TNF-Alpha, also ich will euch jetzt nicht mit zu vielen komplizierten Begriffen vollquatschen, aber solche Sachen kann man halt ruhig mal testen. Einige macht davon der Hausarzt, einige wäre so ein erweitertes Blutbild, da muss man dann vielleicht auch 3 Euro für bezahlen. Wenn ihr dazu aber Fragen habt, ich habe extra für meine Kunden so eine Liste mit den Top-10-Werten, die man checken lassen sollte, dann könnt ihr uns gerne schreiben, dann schicke ich euch diese Liste zu, die ich immer meinen Kunden mit in die Hand gebe. Wenn ihr da irgendwie Verdacht habt, könnt ihr auf Nummer sicher mal gehen und so verschiedene Aspekte mal checken lassen, weil man die vielleicht im klassischen Blutbild nicht mit drin hat, weil man denkt, hey, ist alles okay. Könnten aber auch ein paar Werte sein, die ich vielleicht noch nie gehört oder gesehen habe in meinem Blutbild.
Okay, also wenn ich den Black Friday Deal beim Bluttest beim Arzt haben möchte, der kriegt es kostenlos von dir, wenn das mal kein Angebot ist. Großartig. Ja, jetzt schauen wir mal auf die Ernährung, Alex, denn du sagst immer so schön, Ernährung ist die Entzündungsbremse, wenn sie nämlich gut ist, die Ernährung. Die spielt ja nun mal eine riesengroße Rolle, gerade auch beim Thema Entzündungen und gerade auch bei unserem heutigen Thema eben beim Inflammaging. Gibt es denn so typische Lebensmittel, die Entzündungen fördern, um erstmal so beim Bösen zu bleiben?
Ja, Thorsten, definitiv. Ernährung ist eigentlich der stärkste modifizierbare Einflussfaktor auf dein System, was Entzündungen angeht. Und gerade entzündungsfördernd, was ist entzündungsfördernd? Leider die stark verarbeiteten Lebensmittel. Ob das nun diese raffinierten Kohlenhydrate sind, der ganze Zucker, die Transfette, gerade auch der Konsum von diesem stark verarbeiteten roten Fleisch, Alkoholkonsum, also all diese Nahrungsmittel fördern diese Art von Inflammaging, also alles, was damit auch leider am Ende des Tages mit einhergeht, also Insulinresistenz, eine ungünstige Darmflora, all diese Geschichten, und deshalb sind das eigentlich so die Sachen, wo man sagen müsste, okay, davon bitte so wenig wie möglich.
Ja, jetzt gucken wir uns natürlich auch mal die andere Seite an, nämlich die gute Seite, denn wenn wir sagen, die Ernährung kann eine Entzündungsbremse sein, gibt es natürlich Lebensmittel, die uns einfach helfen, diese Entzündung im Körper im besten Fall erst gar nicht aufkommen zu lassen. Ich habe natürlich eine Ahnung, was da gleich kommt, aber frage trotzdem, was ist deine Empfehlung?
Ja, also als erstes, was muss ich da nennen? Fisch. Ist nun mal einfach so. Das heißt, der fettreiche Fisch, brauchen wir nicht drüber reden, der Lachs, die Makrele, Omega-3-Fettsäuren. Es gibt kaum etwas, was so stark diese proinflammatorischen Zytokine, also diese negativen Botenstoffe, senken kann. Das ist wirklich der Gamechanger schlechthin. Und wer das nicht schafft, sorry, müsst ihr supplementieren. Dann ganz entscheidend Olivenöl. Gesundes, gerade, ne, dieses Native, super wichtig, weil es diese ganzen Polyphenole enthält, also mit dieser entzündungshemmenden Wirkung. Nüsse, Samen wegen der gesunden Fette, Ballaststoffe, bunte Gemüse, Beeren, Vollkorn, Hülsenfrüchte. Also all das muss rein, weil all diese Sachen dafür sorgen, dass ich ganz viele Antioxidantien habe, ganz viele Omega-3-Fettsäuren, ganz viele Ballaststoffe fürs Mikrobiom. Also das sind eigentlich so, ja, die klassischen, ja, nennen wir es immer so, die Lebensmittel, die ja immer generell antientzündlich super sind.
Wo wir natürlich bei den meisten von denen bei der mediterranen Ernährung sind, die ja eh sehr, sehr gut ist. Und wir sehen es ja auch in den sogenannten Blue Zones, in den blauen Zonen dieser Erde, wo eben die Menschen, die auf diese mediterrane Kost setzen, mit viel Fisch, mit viel Gemüse, mit gesunden Ölen, die altern einfach gesund. Und das ist ja wohl das beste Zeichen dafür, wie gut es funktioniert. Es gibt aber auch Ernährungstrends oder Ernährungsformen, wie zum Beispiel das Intervallfasten, die sich ja sehr positiv auswirken. Und ich erinnere mich an eine gemeinsame Fernsehreportage, Alex, wo es um gezielte Essenspausen ging. Und das hat sich bei mir tatsächlich so als Learning auch festgebrannt im Kopf, weil das ja eine wunderbare, sehr simple Methode ist einfach, um den Körper zu unterstützen, ja, dass erst gar keine Entzündungen auftreten oder sich bilden.
Ja, beide Aspekte super interessant, sowohl das Intervallfasten als auch die mediterrane Ernährung. Das, was super gut belegt ist bei mediterraner Ernährung, das weiß man auch schon durch ganz viele Meta-Analysen von super vielen Studien, dass die CRP, also dieser Entzündungsmarker, super gut zurückgeht. Man hat dazu schon Studien gemacht, die haben sich nur 6, 7, 8 Wochen so ernährt nach mediterraner Ernährung und dieser CRP-Wert, dieser schleichende Entzündungswert, war 20-30% niedriger im Vergleich zu einer Vergleichsgruppe. Also das war super krass, wie schnell sich diese Werte verbessert haben, also unglaublich gut. Intermittierendes Fasten, Thorsten, auch ein sehr wichtiger Aspekt, aber ganz spannend, war nicht so super erfolgreich wie mediterrane Ernährung. Also die mediterrane Ernährung hat noch mehr gebracht als das intermittierende Fasten, weil du beim intermittierenden Fasten ja leider das Problem hast, du kannst ja auch in dem Zeitraum sehr viel Schrott essen. Und das hat man nämlich genauer analysiert. Das heißt, die Leute, die in diesem Zeitraum Schrott gegessen haben, selbst wenn es nur ein begrenztes Zeitfenster war, von 8, 9 oder 10 Stunden, hatten nicht diesen krassen Effekt, was Silent Inflammation anging, im Vergleich zu der mediterranen Ernährung. Also Intervallfasten ist wirklich nur dann gut, wenn ich es schaffe, das auch wirklich umzusetzen mit gesunden Lebensmitteln. Dann ist es quasi mediterrane Ernährung plus X sozusagen. Dann ist das der Mega-Boost. Aber wenn das dann natürlich Schwachsinnslebensmittel sind, hast du davon eigentlich nur den Vorteil, den viele Leute hatten in der Studie, dass sie Gewicht verloren haben, aber nicht so super viel gegen ihre stille Entzündung getan haben. Und das ist, finde ich, ein super spannender Aspekt.
Bewegung und Regeneration steht ja auch auf der Liste, wenn wir uns ja gesund durchs Leben bewegen wollen. Denn die Bewegung oder auch moderater Sport gilt ja als Anti-Aging-Mittel schlechthin. Wir haben kürzlich erst drüber gesprochen im Podcast. Aber wie konkret beeinflusst das denn die Entzündungsprozesse im Körper?
Das, was ganz spannend ist, regelmäßige körperliche Aktivität. Jetzt erstmal unabhängig davon, ob das Ausdauertraining ist, ob das Krafttraining ist, beides hat nämlich einen Einfluss, wirkt ganz stark antiinflammatorisch. Und das hat ganz viele Mechanismen nämlich, die dabei quasi im Hintergrund laufen. Das heißt zum einen natürlich meistens, logischerweise, du wirst dein viszerales Fett reduzieren. Das ist natürlich gut, weil das ist einfach eine ganz klassische, wichtige Entzündungsquelle. Zweitens schüttest du aber sehr gut Myokine aus. Und das ist nämlich ganz wichtig, weil das sind Botenstoffe, die sehr stark antientzündlich wirken. Da wird deine Insulinsensitivität verbessert. Du hast auch noch zusätzlich, und das ist auch ganz spannend, eine tolle Freisetzung von ganz vielen dieser interessanten Botenstoffe und fördert ganz solche interessanten Sachen wie IL-6, IL-10, das braucht jetzt keinem von euch was sagen, aber das sind ganz interessante Stoffe, die im Körper freigesetzt werden bei einer körperlichen Bewegung. Und das Spannende dabei ist, alles hilft, sowohl das Krafttraining als auch das Ausdauertraining. Und man hat das durch ganz viele Studien auch schon mal analysiert. Wenn man es schafft, in der Woche so auf 150 Minuten moderatem Ausdauertraining zu kommen, sind jetzt 2,5 Stunden. Na, aber das kann auch das stramme Spazierengehen sein. Da muss man nicht immer gleich ans Rennen denken. Und zweimal die Woche in Krafttraining hast du einen unglaublichen Effekt dafür. Also wenn ich schaffe, zweimal die Woche ein bisschen Ausdauer, zweimal die Woche ein bisschen Krafttraining zu machen, hast du einen riesen Mehrwert.
Okay, aber gibt es denn auch ein zu viel des Guten, frage ich mal. Also ich frage jetzt mal ganz dumm. Also wenn ich es übertreibe oder wenn ich zu viel Krafttraining mache, dann habe ich Muskelkater. Da tun die Muskeln weh. So, wenn ich vielleicht in eine Maschine gehe und Gewichte hochdrücke, was ich ewig lange nicht mehr gemacht habe und denke, boah, ich mache jetzt mal was für die Muskulatur, dann tut mir vielleicht die Schulter, die Gelenke oder sonst was weh und da kann ja im blödesten Fall sich auch was entzünden. Also kann ich denn auch durch übermotivierten Sport oder bleiben wir mal beim Krafttraining selber so Entzündungen auch entfachen?
Erinnert meine absoluten Lieblingsprofessoren, hat in der Uni damals so einen schönen Satz geprägt: Leistungssport beginnt dort, wo Gesundheit aufhört. So. Und das ist ein böser Satz, aber der stimmt bis heute, denn man muss sich natürlich vorstellen, eine akute, sehr intensive, lang andauernde Belastung sorgt natürlich kurzfristig dazu, dass diese Entzündungsmarker IL-6, CRP, die ich gerade mal so ein bisschen genannt hatte, erhöht werden. Das ist aber auch an sich gut, weil das ist ein normaler Teil der Reparatur. Denn wenn das mal erhöht ist, also würde ich jetzt morgen zum Arzt gehen, wäre mein Wert auch erhöht, weil ich dann heute Abend Sport gemacht habe. Also das wäre jetzt erstmal nicht schlimm. Das, was problematisch ist, wenn der chronisch und dauerhaft zu hoch ist, also wenn du einfach unzureichend erholt bist, dann bleiben nämlich diese kleinen Entzündungen, die eigentlich für die Reparatur von Muskelzellen da sind, um sie auch zu verbessern, ihrer Leistung, also ja auch die Muskulatur letztendlich stärken wollen, dann bleiben diese Werte erhöht, die Regeneration leidet, dein Immunsystem schwächelt, kennst du Thorsten, dann nimmst du jeden Schnupfen mit, der so kommt. Und deshalb ist gerade bei älteren Menschen schon wichtig, dass sie eine gute Periodisierung haben aus Kraft- und Ausdauertraining, auf genügend Proteine kommen. Also dieses kurze, intensive Training finde ich da richtig gut und jetzt nicht auf die Idee kommen, ich habe die ganze Woche keinen Sport gemacht, aber am Sonntag gehe ich jetzt 6 Stunden ins Fitnessstudio oder so. Das macht keinen Sinn.
Dann schauen wir jetzt nochmal auf den Schlaf und auf Lifestyle, denn wir haben schon über die Ernährung gesprochen, was wir damit Gutes für unseren Körper tun können. Wir haben über Sport gesprochen, moderate Bewegung. Welche Rolle spielt denn Schlaf, wenn es um Inflammation geht? Also gibt es da so bestimmte Routinen oder auch vielleicht Gewohnheiten, die du uns da empfehlen kannst, Alex?
Um mal eine ganz spannende Studie vorwegzustellen. Man hat das nämlich ausprobiert und es war ganz gemein. Man hat die Leute sehr, sehr wenig schlafen lassen und hat geguckt, wie sich das auf den Körper auswirkt, was diese Entzündungswerte nämlich angeht. Und man hat die Leute weniger als 5,5 Stunden schlafen lassen, um zu gucken, was passiert denn da. Und das hat man nur mal 2 Wochen gemacht, Thorsten. Also nur 2 Wochen das Ganze. Und was ist passiert? Die Entzündungsmarker im Blut waren doppelt so hoch. Doppelt so hoch innerhalb von 2 Wochen schon. Natürlich ist das gemein, wenn man jede Nacht weniger als 6 Stunden schlafen darf. Aber wenn man mal eine stressige Zeit hat, reagiert der Körper extrem schnell. Und deshalb ist es super wichtig, etwas dafür zu tun, regelmäßig einen gesunden Schlaf zu bekommen, weil wirklich ganz viele Prozesse, das kann man sich gar nicht vorstellen, alle im Schlaf stattfinden. Und deshalb sollten so typische Dinge, die du abends machen kannst, um gut einzuschlafen, immer stattfinden. Thorsten, hast du denn irgendeine Einschlafroutine, die du dir so angewöhnt hast, oder ist das jeden Tag wilde Sau?
Nee, also ich habe schon so eigentlich, also in der Woche so meine Zeiten, wo ich ins Bett gehe. Meistens ist es so gegen 22 Uhr. Das ist plus minus 15 Minuten vielleicht, aber das ist schon, wo ich merke, da merke ich auch von mir aus schon oder mein Körper signalisiert mir so, Achtung, Slegers müde, jetzt mal ab in die Falle. Also das ist in der Woche schon so und dann bin ich aber auch morgens so gegen spätestens 7 ausgeschlafen. Also das ist so meine kleine Routine, die ist ja dummerweise auch am Wochenende so. Also am Wochenende werde ich dann auch so früh wach.
Gut, wenn du auch am Wochenende so brav so früh ins Bett gehst, ist es ja kein Problem.
Nicht immer.
Okay, gut. Aber das wäre schon mal ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich der Schlaf-Wach-Rhythmus, dass man den möglichst gleichmäßig hält. Also vorbildlich, wenn das bei dir nur plus minus 15 Minuten ist, perfekt. Aber ich sag mal, plus minus eine halbe Stunde. Also wenn du meinetwegen um 10 ins Bett gehst, ob du dann um 21.30 Uhr, 22.30 Uhr, aber plus minus 30 Minuten wäre da extrem gut, weil man gesehen hat, was das für einen super Effekt hat für diese Entzündungsmarker, dass die reduziert werden können. Dann natürlich abends vorm Einschlafen möglichst wenig Bildschirmzeit. Also so eine Stunde vorm Schlafengehen möglichst wenig von diesem blauen Licht wäre ganz, ganz gut, weil dann der Körper wesentlich besser in den Schlaf kommt. Und natürlich eine kühle, ruhige Schlafumgebung. Also wirklich 16, 17, 18 Grad wäre da ganz gut, wenn es 19 oder mehr wird. Der Körper mag das nicht wirklich gut, weil es auch ganz spannend ist, ganz viele Reparaturprozesse im Körper, die stattfinden, funktionieren dann am besten, wenn der Körper relativ kalt ist, auch wenn es jetzt komisch erstmal klingt. Aber umso wärmer der Körper ist, umso schwerer fällt es ihm, gewisse Prozesse zu durchlaufen in der Nacht. Deshalb freut er sich, wenn es im Schlaf nicht allzu warm ist. Keiner soll sich da zu Tode frieren, aber 16, 17, 18 Grad wäre da wirklich richtig gut.
Also viele gute Tipps, wie ihr stille Entzündungen vermeiden könnt und dabei noch langsamer altern könnt. Also das ist doch mein Anreiz, sich jetzt nochmal ganz genau unsere 5 Tipps für deine Gesundheit anzuhören.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1. Und der ist erstmal vorab einer der entscheidenden, weil ich ihn so sehr liebe. Mediterrane Ernährung. Das heißt, probiere täglich auf 2 bis 3 Portionen Obst und Gemüse zu kommen. In der Woche auf 2 bis 3 Fischmahlzeiten zu kommen. Zur Not über Omega-3 das Ganze supplementieren und genügend gesunde Zwischensnacks. Ob das jetzt nun die Nüsse sind oder ähnliches, um einfach auf genügend von diesen Omega-Fettsäuren zu kommen, die super entscheidend sind für unsere Gesundheit. Tipp Nummer 2. Natürlich, was ist meine Passion? Bewegung. Deshalb regelmäßige Bewegung. Man weiß, dass ca. 150 Minuten Ausdauerbelastung in der Woche bedeutet, grobe Hausnummer, ob das nun das Joggen ist, ob das nur eine schnelle Gehen ist oder ähnliches, ich an Cardiobelastung unbedingt brauche, plus 2 Krafttrainingseinheiten, da reichen schon 2,5 Stunden. Unglaublicher Gamechanger für Entzündungen im Körper. Tipp Nummer 3, schlafen. Schlafen ist super wichtig, deshalb immer möglichst zur selben Zeit, möglichst eine Stunde vorher, Bildschirm aus und ein kühles, dunkles Zimmer. Der Körper wird es euch garantiert sehr schnell danken. Tipp Nummer 4, einfach weil es im letzten Podcast schon oft zur Sprache kam, auch der Darm ist ganz entscheidend für unseren Schlaf. Deshalb baut bitte ganz viele Ballaststoffe in eure Ernährung ein. Ob es nun das Vollkorn ist, ob es Hülsenfrüchte sind oder ähnliches, fermentierte Lebensmittel, Joghurt, Kefir, Sauerkraut, egal was, fördert einfach ein sehr gutes antientzündliches Mikrobiom. Und der letzte Punkt, weil er ganz entscheidend ist, nämlich für eine, nennen wir es mal, lebenslange entzündungsarme Umwelt, Dauerstress zu reduzieren. Und wenn ich im Büro auch täglich Stress habe, den ich vielleicht nicht umgehen kann, zwischendurch mal 5 Minuten rauszugehen, durchzuatmen, Luft holen, ein paar Atemübungen zu machen, mal kurz in die Sonne gehen, was auch immer, umso mehr wir dauerhaften Stress haben, umso mehr treibt das dieses Inflammaging nach oben Und wir müssen unbedingt etwas dagegen tun, unser konstantes Stresslevel nach unten zu korrigieren, damit wir dauerhaft gesund bleiben.
Das sind auch tolle Tipps, mit denen wir uns dem Inflammaging stellen können. Mehr Tipps rund um eure Gesundheit gibt es auch bei uns auf Instagram. Podcast Gesund gefragt heißen wir da. Folgt uns da sofort, falls ihr das noch nicht tut. Da bekommt ihr dann nämlich auch regelmäßig unseren Faktencheck, also kleine Wissenshappen für unterwegs. Und ganz wichtig, ihr könnt Fragen stellen und Anregungen für künftige Podcast-Themen loswerden. Also schaut mal vorbei, Podcast Gesund gefragt. Bis dahin. Bleibt schön gesund, wir hören uns in der nächsten Folge.
Das war Gesund gefragt, der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.